Wer war denn Agnes von Zahn-Harnack?
Also wenn Sie mich so fragen, wer war Agnes von Zahn-Harnack, dann würde ich erst mal antworten, eine echte und gute Berlinerin. Sie ist am 19. Juni 1884 in Gießen geboren, als Tochter von Adolf von Harnack, der den Lehrstuhl für Kirchengeschichte an der Uni Gießen innehatte. Dann einem Ruf nach Marburg folgte und im September 1888 in Berlin tätig war. Großvater väterlicherseits war Theodasius Andreas Harnack, ein Professor für praktische Theologie. Und bei der Mutter Amalie findet sich Karl Thirsch, ein Mediziner an der Universität München, später in Leipzig tätig. Agnes von Harnack hatte 6 Geschwister: Anna, Margarete, Karl Theodasius, Ernst, Elisabeth und Axel. Und auf Ernst kommen wir später im Nationalsozialismus noch zu sprechen. Die Beziehung zu ihren Eltern empfindet sie als gleichwertiges Gegenüber. Das lässt sich nachweisen in ihrer im Jahre 1926 erschienenen Schrift Sonntagsfeier. Die Familie hat eine ausgewiesene Beziehung innerhalb der Kultur und des Bildungsbürgertums in Berlin. Zu ihren Kontakten zählen Mommsen, Bonhoeffer, Lüders und Delbrück, Otto von Gierke, Heinrich von Treitschke, Heinrich von Siebel, Eduard von Goltz, Hermann von Soden. Allerdings, zur damaligen Zeit war den Frauen eine gymnasiale Ausbildung verschlossen. Darum besucht Agnes von Harnack von 1890 bis 1900 eine höhere Mädchenschule. Die höhere Mädchenschule bot nur eine Ausbildung in den schönen Künsten an, in Literatur und Musik. Allerdings war der naturwissenschaftliche Unterricht und die fremdsprachliche Ausbildung ausgeklammert. Und so machte sie, weil Agnes von Harnack nicht heiratete, zunächst nicht, nämlich 1903 das Examen ablegte, nach einer seminaristischen Ausbildung als Lehrerin das Examen für mittlere und höhere Mädchenschulen und war in der Zeit von 1903 bis 1920 als Lehrerin in den Fächern Religion, Deutsch, Englisch und Pädagogik tätig. Nebenbei, nämlich in den Jahren 1906 und 1908, sozusagen nebenberuflich, bereitete sie sich auf das Abitur vor. Interessant ist nämlich, dass zu dieser Zeit Helene Lange die Realkurse für Frauen implementiert hatte in Berlin im Jahre 1893 und somit den Frauen erstmals die Möglichkeit geboten war, ihre naturwissenschaftliche Ausbildung zu erlangen und einer fremdsprachlichen Ausbildung nachzugehen. Im Jahre 1896 führte dann Helene Lange die Gymnasialkurse ein in Berlin mit großer Unterstützung ausgewiesener Persönlichkeiten. Und so konnte, wie gesagt, Agnes von Zahn-Harnack endlich das Abitur machen.
Warum war sie denn die erste Studentin an der HU?
Ja, trotzdem Frauen damals eine externe Prüfung an einem Gymnasium unter Aufsicht der staatlichen Schulämter das Abitur ablegen konnten, war nicht zwangsläufig damit die Zulassung zu einem universitären Studium verbunden. Es bedurfte einiger Anstrengungen und des Gutachtens von Arthur Kirchhoff zum Ende des 19. Jahrhunderts, um langsam die Vorbehalte der männlichen Professoren an den Universitäten gegenüber weiblichen Studenten zu durchbrechen. Und so war am 18. August 1908 mit dem Erlass des preußischen Ministeriums für Kultus und Unterricht erstmals und flächendeckend in ganz Deutschland den Frauen die Möglichkeit eröffnet, ein universitäres Studium in allen Fächern zu beginnen.
Was hat sie denn aus ihrer Immatrikulation gemacht?
Sie hat bis 1912 an der Humboldt-Universität Germanistik und Anglistik studiert, beim Literaturhistoriker Erich Schmidt und beim Gründer der Berliner Anglistik Alois Brandl. Mit diesem Studium war aber zwangsläufig nicht die Zulassung von Frauen zu akademischen Berufen verbunden. Sie konnten auch nach dem Studium nicht ohne weiteres ein Examen ablegen, die Diplomprüfung oder die Magisterprüfung. Es gab immer noch Vorbehalte der Professoren. Die besonders guten Studentinnen konnten nur promovieren. Sie hatten also keinen akademischen Berufsabschluss, kein Diplomzeugnis in vielen Fächern. Bei Agnes von Harnack kam noch hinzu, dass sie ein Reifezeugnis eines Realgymnasiums vorlegen konnte. Aber die Promotionsordnung an der Humboldt-Universität verlangte ein Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums. So kam es, dass Agnes von Harnack am 31. Mai 1912 an die Universität Greifswald auswich und dort, um ihre Promotion zu vollenden, die Dissertation über Alois und Imelde von Clemens von Brentano vorlegte. Gustav Eresmann, der Ordinarius für Germanistik damals an der Universität Greifswald, beurteilte ihre Dissertation als außergewöhnliche Leistung. Und so kam es, dass ihre Dissertation in der Brentano-Werkausgabe Karl Schüttekopf als Band 9 im Jahre 1912 erschien. Am 31. Juli 1912 bestand sie das Rigorosum an der Universität Greifswald in dem Hauptfach Deutsch, Englisch und Philosophie als Nebenfächer mit der Gesamtnote magna cum laude. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges veränderte sich die Situation für Frauen innerhalb der Berufe, nämlich die Männer wurden in den Kriegsdienst gezogen und so ersetzten die Frauen die Männer in Wirtschaft, Verwaltung und hatten dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung in dieser Krisenzeit ausreichend versorgt war. Es kam also dazu, dass Frauen trotz ihrer akademischen Bildung und trotz der Tatsache, dass viele von ihnen eine Diplomurkunde, eine Magisterurkunde oder ein Examen nicht nachweisen konnten oder nur eine Promotion, in Anführungsstrichen nur eine Promotion, dass sie auf den Arbeitsplätzen der Männer eingesetzt wurden, um sie eben halt in Wirtschaft, Verwaltung zu ersetzen. Agnes von Harnack beurteilt in ihrer Schrift Der Krieg und die Frauen diese Situation der Frauen als hineingerissen in den Streit der Männer und in den Lärm des Krieges. Sie verbindet diese Schrift mit Forderungen nach einer Verlängerung der Schulzeit, nach Fortbildungsschulen für Frauen, nach einer Organisation der Mädchen in Berufsvereinen und nach einem Fachschulwesen. Und 1918 kommt es zur Demobilmachung. Die Männer kehren aus dem Ersten Weltkrieg zurück und die Frauen werden aufgrund der sogenannten Demobilmachungsverordnung entlassen, ohne Ausnahme. Im Besonderen zeichnet Agnes von Harnack aus, dass sie, nachdem die Frauen das Wahlrecht erhalten haben in Deutschland, mit ihrer Publikation Die Frauen und das Wahlrecht im Jahre 1919 sagt, damit sind die Ziele der Frauenbewegung nicht erfüllt, sondern sie fordert bei den Frauen einen verantwortungsbewussten Umgang mit dieser schweren Pflicht. Sie fordert Agitation, Veranstaltungen für Frauen zur Vorbereitung auf politische Ämter. Sie selbst tritt der Deutschen Demokratischen Partei bei, eine Partei, die viel von dem Bildungsbürgertum aufgegriffen wird, also viele Mitglieder des Bildungsbürgertums in sich vereint und bleibt auch bis zum Jahre 1930 Mitglied der DDP. Zeitweise auch in der Programmkommission der DDP, also einem wichtigen Amt. Ihre Kandidatur zur Preußischen Landesversammlung im Jahre 1919 scheitert. Im Jahre 1923, nach der Wirtschaftsdepression, geht sie den Ursprüngen der Frauenemanzipation nach und veröffentlicht unter dem Titel Die arbeitende Frau im Jahre 1924 Forderungen danach, dass die Frauen ein Recht auf Arbeit haben, ein Recht auf die selbstständige Entfaltung der Persönlichkeit und auf die selbstständige Gestaltung des Lebens. Das heißt, mit der politischen Partizipation schließt sie ihr akademisches Forderungsprofil mit der beruflichen und bildungspolitischen Mitwirkung der Frau. Ihre Publikation, Die Frauen und der demokratische Gedanke, greift im Jahre 1925 nochmal die politische Mitwirkung der Frauen in verstärktem Maße auf. Warum? Weil wir zu dieser Zeit vier Hauptrichtungen der Frauenbewegung bezeichnen können, nämlich einmal die Frauenberufsbewegung und die Bildungsvereine. Als zweite Richtung findet sich die wohlfahrtsorientierte und die sozialreformerische Richtung und als dritte die radikale Frauenbewegung unter Anita Augsburg und Minna Kauer. Als vierte, die sozusagen jeden Verband unter sich vereint, muss man betrachten den Bund Deutscher Frauenvereine, der sich im März 1894 gegründet hat. Und weil er nämlich alle Verbände aufnimmt, die sich unter den von mir erstgenannten drei Hauptrichtungen nicht heimisch fühlen, sozusagen unter dem Bund Deutscher Frauenvereine schlüpfen, hat dieser Bund Deutscher Frauenvereine im Jahre 1912 500.000 Mitglieder, also eine umfangreiche Mitgliedschaft. Was allerdings fehlt, ist die wissenschaftliche Teilnahme der Frau. So kommt es durch den Bund Deutscher Frauenvereine im Oktober 1925 zu einem Aufruf der Gründung des Deutschen Akademikerinnenbundes. Am 11. Mai 1926 gründet sich der Deutsche Akademikerinnenbund. Ich habe hier aus dem Archiv mal ein Bild mitgebracht, Frau Wegmann. Und wir sehen ganz deutlich hier auf diesem Foto Johanna Philippson, eine deutsch-englische Historikerin, die Studiendirektorin Anna Schönborn, die erste Reichstagsabgeordnete Marie-Elisabeth Lüders. Wir sehen Erna Korte, Ilse Schagun, Frau Simeon, Gabriele Humbert und die Juristin Margarete Behrendt. Als erste Vorsitzende des Deutschen Akademikerinnenbundes wird Agnes von Zahn-Hanack gewählt. Wenn wir das Mitgliederverzeichnis betrachten aus dem Landesarchiv, sehen wir, welche wissenschaftlichen Frauenvereinigungen sich bei dem Deutschen Akademikerinnenbund finden. Nämlich der Bund Deutscher Ärztinnen, der Bund Deutscher Zahnärztinnen, sogar die Vereinigung Russischer Akademikerinnen, die Studentinnenvereine Deutschlands, der Deutsche Philologinnenverband, der Verband Akademischer Frauenvereine und die Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit, eine wissenschaftliche Einrichtung um Alice Salomon, aber natürlich auch die evangelischen Theologinnen Deutschlands. In der Satzung, und so greife ich hier nochmal in das Archiv hinein und zeige Ihnen hier die erste Satzung des Deutschen Akademikerinnenbundes, wird ganz deutlich gemacht, es geht ihm um die wissenschaftliche Mitwirkung der Frau in Forschung und Lehre. Der Deutsche Akademikerinnenbund bringt das so zum Vorschein unter dem ersten Vorsitz von Agnes von Hanack, indem er sagt, es geht um die Sicherung des Einflusses und der Geltung der akademisch gebildeten Frau im deutschen Kulturleben. Und so kommt es, dass die meisten Mitglieder des Deutschen Akademikerinnenbundes nach einem Bericht aus dem Jahre 1930, hier sehen Sie es nochmal aus dem Landesarchiv, Frau Wegmann, führend in den Staatsverbänden und in anderen Frauenvereinen tätig ist. In dieser Zeit ist Agnes von Zahn-Hanack bis 1933 im Beirat der Wirtschaftshilfe des Deutschen Studentinnenwerks. Sie ist bis 1933 im zentralen Arbeitsausschuss der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Und was ganz besonders ihr zugute kommt, sie publiziert ein Buch im Jahre 1928, was heißt »Die Frauenbewegung – Geschichte, Probleme und Ziele«. Hier bringt sie ein ganz neues Postulat zum Vorschein, nämlich eine sogenannte soziale Weltordnung. Das zeigt und ist gezeichnet von den internationalen Beziehungen des Deutschen Akademikerinnenbundes zur International Federation of University Women. Und sie sagt, diese soziale Weltordnung ist nur im Gleichgewicht, wenn Frauen verantwortlich mitdenken und mithandeln. Und dies zeichnet sie aus als Idee der Frauenbewegung. In diesem Kontext sagt sie auch in diesem Werk, dass es eine Wechselwirkung von Individualität und Gemeinschaft gibt, was sozusagen die geschichtliche Entwicklung ausmacht. Sie sagt, geschichtliche Bewegung, geschichtliche Entwicklung ist keine mechanische Auslösung und auch keine Gestaltung durch Institutionen wie Parlamente oder Räte, sondern hinter ihnen steht immer der Mensch. Es wäre nämlich sonst die Reformation nicht ohne Luther denkbar und die Arbeiterbewegung nicht ohne Marx und Engels. Diese Schrift aus dem Jahre 1928 ist eine akribische Quellenarbeit. Und in diesem Zuge, da können wir aber leider in diesem Gespräch, Frau Wegmann, nicht drauf eingehen, könnte man auch noch teleologische Geschichtsauffassung Hegels aufgreifen. Das würde aber, denke ich, unser Gespräch allzu sehr sprengen. Wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, dass diese Untersuchung von Agnes von Hanack im Jahre 1928 sich aus den damaligen sozialwissenschaftlichen Untersuchungen der Frauenbewegung heraushebt. Wir können nämlich zu damaliger Zeit nur auf die Publikation von Elisabeth Knau-Gühne mit dem Titel Ursachen und Ziele der Frauenbewegung zurückblicken, die eben wie gesagt nur sozialwissenschaftlichen Kontext hat. Agnes von Hanack sieht hier aber einen historischen und einen internationalen Kontext und zeigt diesen auch auf in ihrer Publikation Die Frauenbewegung, Geschichte, Probleme und Ziele. Und sie entwirft drei große konzentrische Kreise, nämlich Träger der Frauenbewegung, die Frauenbildungs- und Frauenberufsbewegung und hebt nochmal deutlich die internationale Beziehung hervor. In diesem Zusammenhang muss darauf eingegangen werden, dass es ein Dokument von Agnes von Zahn-Hanak gibt, was so nicht mehr greifbar ist und sich auch in einem Archiv befindet. Es ist ein Sonderabdruck der Monatszeitschrift Die Frau aus dem September 1929 mit dem Titel Frauen im diplomatischen Dienst. Agnes von Zahn-Hanak sagt ganz deutlich, es gibt gegen die Beschäftigung von Frauen im diplomatischen Dienst keine gesetzliche Bestimmung, die dem entgegensteht. Und sie sagt, solange die Frau nicht im diplomatischen Dienst vertreten ist, muss sie sich auf internationalem Parkett Verbündete suchen. Sie hebt damit wieder die Aufgabenstellung des Deutschen Akademikerinnenbundes hervor. In diesem Kontext ist ihr besonders zuzuschreiben eine Publikation, die im Jahre 1929 veröffentlicht wird, nämlich die Bibliographie der Frauenfrage und Frauenbewegung. Ich habe hier mal das Inhaltsverzeichnis der Staatsbibliothek aus dem Archiv mitgebracht. Die Staatsbibliothek hatte extra zwei Bibliothekarinnen abgestellt, die hier sozusagen die 7500 Titelnachweise aus dem Schlagwortindex und aus dem Titelbestand der Staatsbibliothek herausarbeiten. Und dieses Buch, die Bibliographie der Frauenfrage und Frauenbewegung in Deutschland, muss als erste wissenschaftliche Grundlegung der Frauenforschung betrachtet werden. Und sie umfasst ganz breite Felder: Ehe, Mutterschaft und Familie, die Frauenfrage in der Dichtung, die Frau im System der Wirtschaft, die Frau in der Kulturgeschichte, die Prostitution und den Mädchenhandel, das Studium, Beruf und Erwerb, aber auch die Frauenfrage und Frauenbewegung im Ausland, Frau und Staat, Frau und Gemeinde. Also ich kann hier diese ganzen Kapitel dieses großen Werkes nur anreißen. Dieses Werk erscheint in einem Fortsetzungsband im Jahre 1960, in der zweiten Auflage im Jahre 1961 und in dritter Auflage im Jahre 1984. Aber zurück auf das Wirken im Jahre 1930. Sie veröffentlicht einen Aufsatz in der Zeitschrift Die Frau mit dem Titel Die Frau und das Hochschulproblem. Und sagt ganz deutlich, Forschung, Lehre und Praxisbezug gehen einfach zu weit auseinander. Weil sie sagt, das liegt an einer schulpolitischen Missbildung und an dem Ausdruck haushaltswirtschaftlicher Zwangslagen. Eine Argumentation, die wir in der heutigen Zeit auch wiederfinden. Als sie dann im Juli 1930 im Deutschen Akademikerinnenbund nicht mehr Vorsitzende ist und an ihre Stelle Marie-Elisabeth Lüders tritt, wird sie im Jahre 1931 für den Bund Deutscher Frauenvereine nominiert. Wenn wir uns mal hier, Frau Wegmann, die Vorschläge der Reichsverbände und der geografischen Verbände des Bundes für die Wahl des engeren Vorstandes für diese Generalversammlung im Oktober 1931 anschauen, stellen wir fest, dass von den 52 Nominierungsvorschlägen nur 9 Nominierungsvorschläge nicht für Agnes von Zahn-Hanak sprechen. Das zeigt ganz deutlich, welche große Akzeptanz sie in der Frauenbewegung hatte. Gerade in dieser Zeit tritt sie ganz besonders für Frieden und Abrüstung ein.
Wie waren die Jahre vor dem Nationalsozialismus? Wie hat sie die verbracht?
Gerade diese Jahre vor dem Nationalsozialismus bekämpft Agnes von Zahn-Hanak den Antisemitismus. Sie ist Delegierte für die 12. Völkerbundversammlung und gibt deutlich zum Ausdruck in einem Aufsatz Frauen, Weltbund und Abrüstung, dass Bewaffnung in der Bevölkerung keine Sicherheit erzeugt. Dann kommt noch ein anderes Thema hinzu, nämlich der Paragraph 218, die Abtreibung. Und es ist interessant, wie sie sich zu dieser Frage verhält. Sie sagt, wenn der Staat der Frau das Recht nicht gibt, über ihren Körper zu entscheiden, steht er aber in der Pflicht, der Frau die Erziehung ihrer Kinder zu gewährleisten und sie darin nach allen Kräften zu unterstützen, ohne dass Frauen Schaden nehmen können an Seele und Körper. Man muss sich diese Forderung vor dem Hintergrund der wohlfahrtsorientierten und der sozialfürsorgerischen und der Situation der arbeitenden Frau der damaligen Zeit auch insbesondere in der Arbeiterschicht vorstellen, wo Frauen aufgrund ihrer Schwangerschaft einfach entlassen, gekündigt werden konnten und sozusagen auf der Straße standen, insbesondere Frauen, die nicht eheliche Kinder hatten. Sie kämpft im Juni 1932 gegen die Entlassung von Frauen und bringt die gelben Blätter zum Kampf der Frauen um Arbeit und Beruf heraus. Als am 28. Februar 1933 eine führende Persönlichkeit der Frauenbewegung, Gertrud Bäumer, aus dem Reichsarbeitsministerium entfernt wird, protestiert Agnes von Zahn-Hanach. Und kurz vor der Machtübernahme richtet sie einen Aufruf an den Reichskanzler, dass es einen Rechtsanspruch der Frau an den Staat gibt. Sie fordert die Einberufung von Frauen in leitende Positionen. Frauen sind nicht Menschen zweiter Klasse. Gleichwohl, Frau Wegmann, es bleibt ihr nicht erspart, am 17. Mai 1933 eine Presseerklärung des Bundesdeutscher Frauenvereine zu veröffentlichen, wo sie sagt, aufgrund der gegenwärtigen Bedingungen ist es dem Bund Deutscher Frauenvereine nicht mehr möglich, seine Arbeit fortzusetzen. Sie löst sozusagen den Bund Deutscher Frauenvereine auf und ist mit seiner Abwicklung betraut.
Wie hat sie denn die Zeit im Nationalsozialismus verbracht, nachdem sie den Bund auflösen musste?
Im Prinzip durch eine Form der inneren Emigration. Sie stellt fest, Frauenbewegung geht vorbehaltlos mit der politischen Bewegung. Das schmerzt sie sehr. Und was ihr gar nicht schmeckt, ist, dass sie Mitglied in der Reichsschrifttumskammer werden muss. Es gibt dort einen Mitgliedsausweis, um überhaupt in Kirchen und kirchennahen Zeitungen kleinere Aufsätze veröffentlichen zu können. Allerdings am 6. Dezember 1939 gibt sie diesen Ausweis zurück und sie widmet sich als Mitglied der Bekennenden Kirche der Biografie ihres Vaters mit dem Titel Adolf von Hanach. Interessant ist, dass der renommierte Verlag De Gruyter die Veröffentlichung dieses Werkes verweigert. Warum? Weil die Nationalsozialisten bereits ihr Buch aus dem Jahre 1928, die Frauenbewegung, Geschichte, politische Ziele, verboten haben. Sie wendet sich an den Verlag Bott. Bott hat den Mut, nicht nur ihre Biografie über ihren Vater Adolf von Hanach im Jahre 1936 zu publizieren, sondern dieser Verlag hat auch noch den Mut, im Jahre 1937 nochmal ihr Buch Die Frauenbewegung trotz nationalsozialistischen Verbotes rauszubringen. Wichtig ist, dass ihre Biografie in dieser Zeit über ihren Vater Adolf von Hanach 72 Besprechungen erfährt als Erstauflage. Das ist herausragend. Das hat in der heutigen Zeit auch, glaube ich, ein Wissenschaftler nie wieder erreicht. Eine niederländische Besprechung und eine englische.
Wie war denn Ihre Beziehung zum Nationalsozialismus? Also wie hat sie sich zum Nationalsozialismus positioniert?
Bereits 1928 tritt sie gegen die sogenannte Neulandbewegung, ich möchte mal sagen, ins Feld. Sie sagt, diese Frauenerneuerung ist nicht das Ziel der deutschen Frauenbewegung. Sie tritt gegen die Hetze gegen Juden ein. Und sie ermahnt den deutsch-evangelischen Kirchenausschuss dahingehend, dass Christentum und Volkstum nicht eins sei. Sie sagt auch ganz klar, das Bürgertum verhält sich opportunistisch. Und sie ist wachsam. Als nämlich Günter Just an der Universität Greifswald im Institut für menschliche Erblehre und Eugenik einen Fragebogen entwirft zu den soziologischen Bedingungen für den beruflichen Werdegang von Frauen, erkennt sie sofort, dass der Deutsche Akademikerinnenbund im Begriff ist, naiv zu reagieren und sammelt diese Fragebögen ein. Sie beauftragt Gertrud Bäumer und die Ärztin Paula Hertwig, sich direkt mit Just in Verbindung zu setzen. Was aus dieser Initiative geworden ist, kann man leider nicht mehr nachvollziehen.
Wie hat sie denn den Nationalsozialismus überstanden?
Ja, als Lehrerin einer jungen Schule bis zum Jahre 1941. Ihr Gesundheitszustand wird im Jahre 1940 beeinträchtigt durch Resignation und Müdigkeit. Und in diesem Zusammenhang lohnt es sich, auf ihre enge Familie einzugehen. Am 8. Dezember 1919 hatte sie den Juristen Karl von Zahn geheiratet, der als Regierungsrat im Reichsinnenministerium tätig war, später juristischer Berater bei den Tagungen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung, 1920 Ministerialrat wurde und von dem ein lustiger Spruch zurückgeblieben ist. Er sagt nämlich, alles mit der Frauenbewegung ist mir recht, wenn man mich nicht Hahn Zarnack nennt. Das ist natürlich sehr lustig. In dieser Zeit des Nationalsozialismus hält sie aber ihre Kinder, Karl Edward und Margarete, heraus aus diesen unschönen Ereignissen. Man muss dazu sagen, ihr erstes Kind Amalie Gabriele war 1920 verstorben. Die Beziehung zu ihren Kindern kann nachvollzogen werden in einem kleinen Essay. Es trägt den Titel Neunmal Hirnsberg. Aber kommen wir zurück auf Ihre Frage, Frau Wegmann. Wie hat sie den Nationalsozialismus überstanden? Es gibt eine Publikation aus dem Jahre 1941 von ihr, Quellen der Kraft in der Kriegszeit. Und was muss sie hinnehmen in dieser Zeit, dass ihr Cousin Arvid Hanak und seine Frau Mildred als Mitglieder der Roten Kapelle erhängt werden? Ihr Bruder Ernst von Hanak, Jurist und SPD-Mitglied, Mitglied im Verein zur Abwehr des Antisemitismus und Mitglied im Bund religiöser Sozialisten, wird am 28. September 1944 verhaftet und am 5. März, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges 1945, hingerichtet. Am 20. August 1944 ist ihr Mann gestorben. Und was sagt Agnes von Zahn-Hanak in dieser schwierigen Zeit? Nur der Gedanke, dass man noch Aufgaben hat, hält einen überhaupt am Leben. Nach einem Bombenangriff im April 1945, den sie schwer verletzt überlebt, ergreift sie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine Tätigkeit beim Berliner Rundfunk oder später RIAS genannt und verfasst dort Beiträge für Frauen, Kinder und Kultur.
Wie war denn ihr Wirken nach dem Zweiten Weltkrieg?
Sie beteiligt sich in ihrem 61. Lebensjahr an dem Wiederaufbau der Frauenbewegung. Es kommt zur Gründungsversammlung am 21. Juli 1945 des so bezeichneten Deutschen Frauenbundes 1945, der später den Titel trägt Berliner Frauenbund 1947. Es gibt soziale Arbeitsausschüsse, juristische Arbeitsausschüsse und auch die Wiederaufnahme der internationalen Beziehungen. In dieser Zeit, muss man ganz deutlich sagen, geht eine Friedensinitiative auf Agnes von Zahn-Hanak zurück. Es findet nämlich die Kriegsdienstverweigerung als Vorschrift Einzug in die Berliner Verfassung. Diese Initiative Agnes von Zahn-Hanaks kann als Vorläufer für Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes beurteilt werden, der den Wortlaut trägt, niemand darf zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. 1946 und 1947 ist eine der ersten Deutschen, die mit dem Englischen Akademikerinnenbund wieder in Kontakt tritt. Und an ihrem 65. Geburtstag am 19. Juni 1949 wird der Deutsche Akademikerinnenbund wieder gegründet und nimmt auch seine Beziehungen zum International Federation of University Women wieder auf. Erste Vorsitzende des Deutschen Akademikerinnenbunds nach dem Zweiten Weltkrieg wird aber Emmy Beckmann, eine herausragende Politikerin in Hamburger Kreisen. Am 65. Geburtstag wird am 19. Juni 1949 für das Buch und ihr Lebenswerk mit dem Titel Adolf von Hanak von der Universität Marburg ihr die Ehrendoktorwürde verliehen. Sie hält im Februar 1950 eine Gastvorlesung an der Universität Marburg mit dem Titel Apostolikumstreit des Jahres 1892 und seine Bedeutung für die Gegenwart. Wir können hier auf das theologische Werk von Agnes von Zahn-Hanak nicht so sehr eingehen. Das muss einem weiteren wissenschaftlichen Gespräch vorbehalten bleiben. Sie legt am 28. April 1950 den Vorsitz im Berliner Frauenbund nieder und stirbt am 22. Mai 1950. Anlässlich ihres 80. Geburtstags findet am 19. Juni 1964 eine Gedenkveranstaltung statt. Und genau in diesem Jahr werden von Ilse Reiker und Marga Anders die Schriften und Reden von Agnes von Zahn-Hanak aus den Jahren 1940 bis 1950 herausgegeben, auch als Geschichte des Deutschen Akademikerinnenbundes der Jahre 1926 und 1933.
Zum Schluss, was können wir Studenten denn heute von Agnes von Zahn-Hanak lernen?
Ich möchte einen kurzen Schlusssatz aus ihrer Publikation Quellen der Kraft in der Kriegszeit zitieren. Das Gesetz deines Handelns kannst und darfst du von niemandem annehmen als von dir selbst. Jede an dich herantretende Forderung, der du folgst, ohne dass sie in dir selbst begründet ist, entreißt dir ein Stück deiner Persönlichkeit und macht dich schwächer.
Ja, vielen Dank.
Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.